Kakak kita nuk di aso. Auf eurem Programm steht 37 Jahre Missionar auf den Philippinen. Mein Name ist Helmut Keller und ich war 37 Jahre auf den Philippinen und wir haben in einem eingeborenen Stamm, Urstamm gearbeitet im Urwald und das ist die Begrüßung dort. Wenn man irgendwo hinkommt, ja, dann sagt man das, Kakagetanok ni aso, und dann kommt die Antwort. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Bei uns sagt man guten Tag. Ja. Dort sagt man, dein Hund wird mich beißen. Und dann kommt die Antwort, nein, der beißt dich nicht. Ihr werdet nachher schon sehen, also wenn ich die Bilder zeige, dass das wirklich auch eine sehr passende Begrüßung ist. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und von dem erzählen darf, was der Herr in unserem Leben getan hat, an uns und durch uns in 37 Jahren Missionsarbeit auf den Philippinen. Bevor ich davon berichte und euch daran teilnehmen lasse, möchte ich zunächst mal kurz etwas über mich selbst sagen. Und eins möchte ich vorausschicken, wenn ich nachher auch ein bisschen schnell rede, dann hängt es damit zusammen, dass eben die Zeit so fortgeschritten ist. Und dann, damit ich da die Dinge euch sagen kann. Ja, ich bin schon in meiner Kindheit habe ich mich bekehrt, habe Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen. Und aber dann später in der Teenagerzeit, da habe ich ein Doppelleben geführt. Jahrelang habe ich ein Doppelleben geführt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. In der Gemeinde habe ich so ein Gesicht aufgesetzt. Ich wusste ja, wie man sich benimmt. Ich wusste ja, was ich gehört. Ich kannte die richtigen Antworten. Und dass die Leute, die Geschwister, wunderbar gedacht haben, wie fromm ich bin. Und das tut einem ja so gut, ne? Und, aber wenn ich dann zu Hause war, im Betrieb, in der Firma, war ich ein ganz anderer Mensch. Und dieses Doppelleben, da habe ich nicht einmal gewagt, ein Zeugnis zu sagen. Und dieses Doppelleben habe ich jahrelang geführt. Bis mir dann eines Tages auf einer Missionskonferenz an einer Bibelschule klar geworden ist, Helmut, wenn du das wirklich glaubst, was du sagst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und bezahlt hat und dein Leben ihm gehört, dann hat er auch ein Recht auf dein ganzes Leben und nicht nur auf das, was dir Spaß macht und nicht nur auf das, was du übrig hast, sondern er hat ein Recht auf dein ganzes Leben. Er hat dich erkauft. Du gehörst ihm. Und wisst ihr, da habe ich dann zum ersten Mal das getan, was der Prophet Jesaja getan hat. Kennt ihr die Berufungsgeschichte? Nachdem er Gott erkannt hatte und nachdem er von seinen Sünden gereinigt worden war, dann hörte er Gott rufen. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Habt ihr schon mal gemerkt, Gott hat nicht gesagt, was er mit ihm vorhat und wo er ihn schicken will. Er hat nur gerufen. Und Jesaja hatte keine Ahnung. Aber Jesaja sagte kompromisslos, Herr, hier bin ich, sende mich. Und erst nachdem er sich so kompromisslos Gott zur Verfügung gestellt hatte, nachdem er gereinigt war, dann hat Gott ihm den Auftrag gegeben und gesagt, geh. Wir möchten oft im Voraus wissen, sag du mir erst, was du mit mir vorhast, damit ich mir überlegen kann, ob es mir passt oder nicht. Ja. Und so war es bei mir. Aber an diesem Tag, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, mein Leben kompromisslos Gott hingegeben und gesagt, Herr, hier bin ich. Mein Beruf, meine Zeit, mein Geld, mein ganzes Leben, ich lege es dir einfach zur Verfügung. Stell dir es zur Verfügung. Mach du jetzt, mit meinem Leben, was du willst. Und von dem Augenblick an ist ganz wunderbar, da hat Gott angefangen, mich zu führen und zu leiten. Und oft sind wir, wer weiß wie lange, schon gläubig. Wir haben dankend angenommen, was er für uns getan hat. Und wir freuen uns, dass wir das ewige Leben kriegen, dass wir zu ihm in den Himmel kommen. Aber die absolute Hingabe an ihn, dass er unser Leben bestimmt, kompromisslos, haben wir oft nie vollzogen. Und wenn das nicht stattgefunden hat, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn unser Glaubensleben, tägliches Leben dementsprechend aussieht. Also bei mir hat es da angefangen, wo ich da wirklich ernst gemacht habe. Und das nächste war dann, ich habe meinen Beruf aufgegeben und als Industriekaufmann. Und ich bin dann zunächst mal nach Italien, war für 3 Monate, danke. War für 3 Monate mit OM in Italien. Und danach, als ich von dort zurückkam oder während dieser Zeit, wurde mir dann auch klar, dass Gott mich in der Mission haben möchte unter den unerreichten Völkern, den Stämmen. Und dann habe ich mich bei NTM beworben, New Tribes Mission. Und uns ist dann damals auch mit meiner Verlobten, uns ist dann klar geworden, dass wir auf die Philippinen gehen sollten. Und dazu war es nötig, dass wir natürlich erstmal die Ausbildung machen mussten. Und NTM war damals in Deutschland, auch in Europa, fast nicht bekannt. Und es gab keine Ausbildungsstätte hier. Heute haben wir in England eine Ausbildungsstätte für Europa und in Deutschland haben wir sogar ein Büro. Und da haben wir also uns entschieden, wir wussten Philippinen und weil Australien, also man hat Ausbildung in Kanada und USA und in Australien. Und weil Australien auf dem Weg zu den Philippinen war, haben wir gesagt, gehen wir dahin. Und als wir dann nach Australien gingen zur Ausbildung, hatten wir beide, also meine Verlobte und ich zusammen, 50 D-Mark an zugesicherter monatlicher Unterstützung. Sonst nichts. Wir kannten niemanden in Australien. Wir kannten kaum Englisch. Wir wussten nur, der Herr hat uns gerufen. Das ist unser Weg. Und wir sind hingegangen. Geschwister haben uns für verrückt erklärt. Wie könnt ihr noch sowas machen? Ja. Ohne Unterstützung. Und wir wussten, der Herr hat uns gerufen. Die 50 D-Mark haben nicht mal gereicht, um das Schulgeld zu bezahlen. Und dann die Lebensmittel, was wir alles noch brauchten, der Lebensunterhalt. Aber Gott war treu, ich könnte vieles erzählen. Gott war treu, er hat uns nie im Stich gelassen. Manchmal mussten wir warten, nicht nur bis 2 Minuten, 5 Minuten vor 12, sondern vielleicht ein paar Sekunden vor 12, bevor er eingegriffen hat. Aber er hat uns nie, nie im Stich gelassen. Und es war ein nicht nur die Ausbildung für den Dienst dann draußen, sondern für uns persönlich im geistlichen Leben. Das war also eine sehr, sehr gute Lehre. Viele Dinge, da könnte ich euch vieles erzählen. Und nach 3 Jahren in Australien, als wir die Ausbildung fertig hatten, gingen wir dann weiter direkt auf die Philippinen. Und dort während der Sprachschule, wir mussten ja erstmal die Landessprache lernen. Und bevor man dann später in den Stamm gehen kann und dort die Stammessprache lernen, um dort zu arbeiten. Während dieser Zeit wurde auch unsere Tochter Ruth geboren, das ist die zweitälteste, auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir waren in der Provinz und brauchten 2 Stunden, bis wir nach Manila kamen. Sie war eine Frühgeburt. Der Arzt hat zwar gesagt, wir schaffen das noch zeitlich, aber unterwegs ist unsere Ruth geboren worden. Ich habe sie im fahrenden Auto selbst entbunden. Und es ist ganz wunderbar, wie Gott geführt hat. Wisst ihr, als wir dann nach Manila kamen, Manila war dann, da gab es keine grünen Wellen im Verkehr, also wie bei uns. ja, dass man so schön durchfahren kann, wenn man die Geschwindigkeit ein. Die Ampeln waren absolut nicht aufeinander abgestimmt. Sie war eine Frühgeburt, musste so schnell wie möglich ins Krankenhaus, damit sie Brutkasten kommt, ja. Und dann sind wir also hingekommen nach Manila und haben wir gebetet, vorher schon gebetet, überhaupt bei der ganzen Geburt, ja. Und er hat dann wunderbar, wie der gewirkt hat. Man kann sich auf unseren Herrn verlassen, ihr Lieben, er führt uns nie in eine Situation hinein, wo er nicht auch treu ist und uns durchführt und Weisheit gibt. Das ist was ganz Wunderbares. Und da haben wir wieder gebetet, Herr, schenk du uns grünes Licht. Und wisst ihr was? Erste Ampel, grün. Zweite Ampel, grün. So sind wir durch halb Manila bis vors Krankenhaus gefahren, ohne ein einziges Mal anhalten zu müssen. Mit Polizeieskorte hätten wir es nicht schneller geschafft. Seht ihr, so einen Herrn haben wir. Der kann sogar, wenn es drauf ankommt, in einer Großstadt die Ampeln regulieren. Das ist was Wunderbares. Ja. Wenn man so einem Herrn sein Leben ganz anvertraut. Herrlich, es gibt nichts Besseres. Ja. Und wir haben dort dann unter einem eingeborenen Stamm gearbeitet, den Dumagat. Die sind heute noch halb nomadisch, das heißt, sie haben keinen festen Wohnsitz und sie wohnen hier und dann ziehen sie später weiter an einen anderen Ort und die leben nur in sehr kleinen Gruppen zusammen und in Familien, nur Familien, wir haben gar keine Dörfer. Und dann hier lebt eine Familie und dann marschiert man 2-3 Stunden flussabwärts durch den Urwald, dann trifft man wieder eine Familie oder anderthalb Tage über einen Berg raus, ja, in ein anderes Tal, dann trifft man dort wieder eine Familie und so sind die also im Urwald zerstreut und unter diesen Menschen durften wir arbeiten und ihnen das Evangelium bringen von unserem Herrn. Und wir kamen dann so alle vier Jahre für ein Jahr nach Deutschland, unser Heimataufenthalt. Und als wir 1989 auf so einem Heimataufenthalt waren, es war der erste Januar, wir sollten in die Schweiz zu einer Skifreizeit, wo ich die Bibelarbeiten leiten sollte. Ich war zu lange im Urwald. Ja, und habe alles gepackt, ja, die Familie, wir haben uns alle gefreut. Übrigens, habe es vergessen zu sagen, ich habe 5 Kinder. Und außer unserem Ältesten, der ist in Australien noch geboren, sind alle auf den Philippinen geboren. Und und wollten in die Schweiz fahren zu dieser Freizeit, haben alles gepackt und ich gehe rauf und rufe die Familie zusammen, lass uns losfahren, gehe ins Schlafzimmer, sitzt meine Frau vorm Spiegel, Schlaganfall. Keine Krankheit gehabt, nichts, ganz plötzlich aus blauem Himmel, Schlaganfall, 4 Tage später ist sie heimgegangen. Ihr Lieben, ist es nicht ein grausamer Gott? Wie kann der nur sowas machen? Wisst ihr, wir haben unser ganzes Leben, wir haben in Deutschland alles verlassen, alles zurückgelassen und sind raus in den Urwald gegangen, Philippinen, um die Menschen dort mit der Botschaft für Jesus Christus zu erreichen. Haben unser ganzes Leben ihm zur Verfügung gestellt. Ja? Und jetzt bin ich zu Hause und der Herr greift ein, nimmt mir meine Frau weg, ohne irgendeinen Anzeichen. Und ich stehe da mit den 4 Kindern. Ist es ein grausamer Gott? Wie kann der nur sowas machen? Nein, ihr Lieben, wir haben keinen grausamen Gott. Der weiß ganz genau, was er tut. Ich gebe zu, es war die schwerste Zeit in meinem Leben. Aber ich kann auch sagen, es war mit einer der gesegnetsten Zeiten in meinem Leben. Ja. Er war auch hier genauso treu und hat mich durchgetragen und hat mir die Kraft gegeben, die ich brauchte. Und ich kann das sagen, ich habe nie an ihm gezweifelt. Ich weiß, unser Herr macht keine Fehler, egal was in unserem Leben passiert. Ja. Und er ist treu. Er ist treu. Und ja, er hat ich habe das dadurch auch wieder erfahren dürfen, noch im gleichen Jahr dann. Wir sind dann später wieder zurückgegangen auf die Philippinen. Aber er schenkte mir dann Rita zur Seite, meine zweite Frau. Und wir sind dann mit unserem damals jüngsten Sohn, mit dem Andreas, wieder zurückgegangen auf die Philippinen. Ich hatte vorher gefragt, was heißt es? Ist jetzt vorbei? Er hat mir die Frau genommen. Was ist jetzt mit Mission? Was ist jetzt mit dem Auftrag? Gebetet und gefragt, hat sich nichts. Was hat das zu tun mit meinem Auftrag? Nichts. Nichts. Auftrag ist gleich geblieben. Also auch mit den Kindern das besprochen und die sagten, ja. Und dann sind wir also wieder ausgereist und diesmal dann mit Rita. Und wir waren dann einige Jahre noch auf den Philippinen und kamen dann 1992 nach Deutschland zurück und sind seither in der Öffentlichkeitsarbeit mit NTM in Deutschland. Und Rita, sie spricht auf Frauenfrühstück und Frauentage und auch auf anderen Veranstaltungen. Und wir sind dankbar, dass wir dem Herrn jetzt auf diese Weise, weil wir nicht mehr zurückgehen können auf die Philippinen, ihm jetzt hier dienen dürfen. Und eins möchte ich noch sagen, ich bin kein Held. Ich bin auch kein Glaubensheld. Ihr werdet schon sehen, was ich für ein Held bin. Nur durch Gottes Gnade und seine Hilfe habe ich 37 Jahre durchgehalten. Was glaubt ihr, wie oft ich das Handtuch werfen wollte und hier nach Hause gehen? Nur er hat mir immer wieder die Kraft gegeben und gezeigt, worum es geht. Und nur durch seine Hilfe konnte ich durchhalten. Und deswegen geht es ja nur, es geht ja nicht um meine Ehre, was ich leiste, sondern es geht ja um ihn. Es geht um seine Ehre. Und er möchte, dass viele von überall, von allen Stämmen und Völkern einmal vertreten sein werden. Aber dazu muss jemand hingehen und muss ihnen die Botschaft sagen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Und ich bereue nichts. Es war zwar keine leichte Zeit, war kein Vergnügen. Wir haben auch viel Schönes erlebt, also so ist es nicht. Ja? Und Freude gehabt. Aber es war auch eine schwere Zeit. Aber er war treu und hat uns durchgetragen. Gut, können wir? Jetzt versuche ich euch einen kleinen Einblick zu geben. Zunächst einmal nur ein paar Worte zu NTM. Darf ich fragen, wer kennt NTM nicht? New Tribes Mission, Mission für Unerreichte, stimmen ja doch einige da. Ja. NTM, Mission für Unerreichte Volksstämme, die wurde 1942 gegründet in den USA von einem Amerikaner, Paul Fleming. Und der hatte das Ziel, das Evangelium zu den Enden der Erde zu tragen, zu denen, die es noch nie gehört haben. Also ganz besonders die in den Urwäldern und abgelegenen Stellen. Das war das Ziel. Und das ist übrigens das gleiche Ziel geblieben von NTM bis heute, dass man diese Menschen erreicht, wo immer sie sind. Und was ist unser Ziel in diesen Volksgruppen? Unser Ziel ist es, Gemeinden zu gründen, zweifach, ja, Gemeinden zu gründen und Gottes Wort zu übersetzen. Gemeinden, die wir gründen, das sind keine Brüdergemeinden, das sind keine Baptisten oder Lutheraner oder was weiß ich was, keine Denomination, sondern neutestamentliche Gemeinden, dass die sich entwickeln können in ihrer eigenen Kultur, ihre eigene Gemeinde entsteht und den Herrn dadurch loben und preisen. Ja? Und dann das zweite, Gottes Wort übersetzen. Das zweite Punkt, darf ich mal fragen, wie viele von euch besitzen zu Hause 3 Bibeln? Oje, wie viel noch mehr? Ja, jetzt stellt euch mal vor, euer Glaubensleben ohne Bibel. Man würde euch die Bibeln wegnehmen, ihr habt keine. Wie wird es da aussehen? Und diese Leute, die haben ja keine Bibel, die haben Gottes Wort überhaupt nicht. Ja. Und deswegen ist das neben Gemeindegründung der zweite Schwerpunkt von New Tribes Mission, Mission für unerreichte Stämme, Völker, ist, Gottes Wort zu übersetzen, damit sie das Wort selbst in der Hand haben, dass sie es nachlesen können und dass sie nicht mehr darauf angewiesen sind, was Missionar Keller ihnen sagt, sondern sie können es selbst lesen und weitergeben. Und New Tribes Mission, wir haben heute über 3.300 Missionare von 39, und ich glaube, es sind jetzt schon etwas mehr, 39 verschiedenen Nationalitäten. Und leider muss ich sagen, nur verhältnismäßig sehr wenige aus Deutschland. Sehr wenige aus Deutschland. Und jemand hat gesagt, it takes people to reach people. Man braucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Und es spielt keine Rolle, ob das jetzt draußen im Urwald ist oder ob das hier ist in Deutschland. Der Herr gebraucht Menschen. Sind wir bereit? Ja. Das ist unsere Familie. Das heißt, wir kommen nicht so oft zusammen. Wir sind nicht in der Lage, oft ein Familienbild zu machen. Und das ist unser Jüngster hier. Das ist der Samuel. Aber dann werde ich sehen, das war unser Bild, als wir von den Philippinen nach Deutschland kamen. Etwas größer. Und das ist gerade das letzte Bild, gerade vor ein paar Tagen haben wir das aufgenommen. Man kann also auch mit einer Familie mit mehreren Kindern aufs Missionsfeld gehen. Kein Grund, um zu Hause zu bleiben. Nirgendwo sehe ich im Wort, dass man, oder wenn man schon bestimmte Jahre ist, manche meinen nur, Mission ist nur was für junge Leute. Zeigt mir das mal in der Bibel. Wo steht's? Nirgendwo. Auftrag ist, geht. Und wisst ihr was? Der Auftrag für Mission ist keine, Option. Was ist Option? Bitte? Ja, dass man das noch entscheiden kann. Ja? Nein. Er hat gesagt, geht. Ist ein ganz bestimmter Auftrag und der gilt uns allen. Wir alle sind verantwortlich für Mission, das umzusetzen. Natürlich kann nicht jeder in den Urwald gehen. Philippinen sind ein Land mit über 7000 verschiedenen Inseln und über 90 verschiedene Sprachen. Und somit auch, und das sind unterschiedliche Sprachen wie Deutsch, Englisch, also keine Dialekte. Und von daher auch dementsprechend viele unterschiedliche Volksgruppen. Manila ist eine Großstadt wie jede andere auch, eine Millionenstadt, und sie ist heute mit einer der schmutzigsten Städte der Welt. Dann die Philippinen sind stolz darauf, dass sie sagen, sie sind das einzige christliche Land in Asien. Zu 80% der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Die waren ja längere Zeit spanische Kolonie. Und von daher eben, also in der Zivilisation, das sind die römisch-katholischen. Im Innern des Landes, wo die Volksstämme sind, da findet man sie nicht. Ja. Und ich glaube sicher, ihr wisst, was das ist. Das sind Geißeln, ist so Holzklöppel. Und am Karfreitag ziehen die Leute durch die Straßen und geißeln sich aus, bis sie blutig werden. Und warum tun sie das? Weil sie glauben, wenn man am Karfreitag leidet, so wie Jesus Christus gelitten hat, bekommt man die Sünden vergeben. Und ich habe, während ich da war, gehört, dass sich ein Mann, der hat sich jeden Karfreitag ans Kreuz nageln lassen, richtig nageln lassen, weil er von Gott etwas Bestimmtes gefordert hat. Und er hat gesagt, ich mache das so lange, bis du mir geholfen hast, bis du mir geholfen hast, meinen Sohn zu finden. Ihr Lieben, wir können Gott nicht unter Druck setzen. Und wir können nichts tun zu der Vergebung unserer Sünden. Es gibt nur einen Weg. Und der ist durch den lebendigen Glauben
an Jesus Christus.
Und ich habe schon erwähnt, es gibt also die verschiedensten Volksgruppen auf den Philippinen. Und ja, unter denen, wo wir gearbeitet haben, sind die Dumagats, die sind die, ich schon sagte, die gehören zu den Ureinwohnern und die leben bis heute noch zurückgezogen im Urwald. Und um dorthin zu kommen, ja, man muss sie suchen, wo sie sind, um dorthin zu kommen, fährt man auf so einer Autobahn und ja, ist an den Rand, letzten Rand am Urwald oder mit diesem Einbaum ist man unterwegs, um zu gucken, wo sind sie. Oder dann fliegen mit unserem Missionsflugzeug ja über den Urwald, um Ausschau zu halten, wo gibt es da irgendwo so eine Lichtung, ja, wo man sieht, aha, da lebt jetzt wieder, da ist wieder eine Familie oder zwei von diesen Dumagat. Okay, nachdem die Erkundungsreise vorbei ist, der Erkundungsflug vorbei ist, dann geht es natürlich zu Fuß dorthin. Und das war mein erster Fußmarsch raus zu den Dumagat, zu einem ganz bestimmten Platz. Und wisst ihr, ihr könnt sehen, ganz steil geht es da hoch. Hier bei uns, wenn es einen steilen Berg gibt, einen Pfad, dann geht man schön im Zickzack hoch. Ja? Dumagats kennen das nicht. Es geht steil hoch und drüben genauso steil wieder runter. Und das Ganze im tropischen Klima, ja, wie in der Waschküche. Ja. Und ja, und da sind wir also unterwegs. Und wie ich sagte, das war so mein erster Marsch raus. Ich bin ja gerade neu gekommen, ja, jetzt von Deutschland und begeistert. Jawohl, ich möchte die Menschen erreichen für Jesus. Ja, richtig begeistert und so. Und war da unter, habe ich richtig gefreut. Ja. Und hier so, guckt mal, die schönen Blumen da, Orchideen, und das, also es ist ganz herrlich, ja, war ganz begeistert. Aber wisst ihr was? Je länger ich unterwegs war, wir mussten ja unser ganzes Gepäck mitschleppen, in tropischem Klima, ja, je länger ich unterwegs war, je weniger habe ich die Schönheit der Natur gesehen. Nach 3 Stunden Fußmarsch habe ich, das ist so ein typischer Dumagat-Pfad zum Teil, an den glatten Felswänden geht es entlang. Und nach 3 Stunden Fußmarsch habe ich meinen Kollegen gefragt, du, wie lange brauchen wir denn noch? Und er sagt dann noch 3 Stunden, noch 3 weitere Stunden. Dann haben wir die Hälfte. Und wisst ihr was? Was mir durch den Kopf ging? Meine ganze Begeisterung war weg. Da war nichts mehr übrig von Begeisterung. Ich habe gedacht, Helmut, du bist verrückt. Du bist verrückt. Du kriechst im philippinischen Urwald rum. Du könntest genauso gut zu Hause sein, könntest deinen Beruf nachgehen, gibst Spenden, bist in der Gemeinde aktiv. Und du kriechst hier im Urwald rum. Bist verrückt. Ja. Und wisst ihr was? Ich wollte aufgeben. Schon da? Wollte das Handtuch werfen. Und wollte meinem Kollegen, meinem Vordermann sagen, horch, Fred, lass uns umdrehen. Wir gehen nach Hause. Ich habe genug. Und mir war es ernst. Und während ich diese Gedanken im Kopf hatte, hat mich der Herr daran erinnert, Helmut, dort draußen im Urwald, da leben Menschen. Für die bin ich auch gestorben. Du kannst dich freuen, wenn du stirbst. Du weißt, wo du hinkommst. Und du kannst dich freuen, du weißt, dass Jesus Christus auch bald wiederkommt, das zweite Mal. Du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Die Leute da draußen im Urwald, die haben noch nicht mal gehört, dass das erste Mal gekommen ist. Und da wurde mir klar, Helmut, ich schicke keine Engel, damit die Leute im Urwald die Botschaft hören. Ich lasse auch keine Bibeln vom Himmel fallen, damit sie das Wort Gottes lesen können. Du weißt drum. Du kennst die Botschaft. Es ist deine Verantwortung, dass du diese frohe Botschaft diesen Menschen da draußen weitersagst. Denn, ja, was für eine Hoffnung hat denn das Baby da? Liegt einfach auf dem Boden, in Lumpen eingewickelt. Was für eine Hoffnung? Überhaupt keine. Die einzige Hoffnung ist in Jesus Christus. Aber dazu muss jemand hingehen. muss es ihnen sagen. Und ja, wisst ihr, hier möchte ich noch eins erwähnen. Wisst ihr, wenn Leute dort in den Stämmen, egal Südamerika, Afrika oder wo immer wir unsere Arbeit machen, wenn Menschen zum Glauben kommen, wisst ihr, was oft die erste Frage ist? Könnt ihr euch vorstellen? Wie lange kennt ihr in eurem Land schon die gute Nachricht? Tja, da wird man ein bisschen verlegen, ne? Und dann sagen wir, ja, schon hunderte von Jahren. Und wisst ihr, was die zweite Frage ist? Warum kommt ihr erst jetzt? Warum kommt ihr erst jetzt? Mein Vater, mein Großvater, die sind alle gestorben. Die hatten keine Chance. Warum kommt ihr erst jetzt? Ja, ihr Lieben, wie würden wir das beantworten? Warum? Der Auftrag gilt, alle Welt. Und wisst ihr, als mir das klar geworden ist, musste ich Buße tun und wieder sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, ich habe wieder das Ziel, dein Ziel, aus den Augen verloren durch die Umstände um mich. Vergib mir. Und wisst ihr, da hatte ich dann wieder neue Kraft, weiterzumachen und weiter zu marschieren. Und dann sind wir schließlich auch dort angekommen und da musste ich auch ein Haus bauen für unsere Familie. Ja. Das ist unsere Villa da draußen im Urwald. Hierzu möchte ich sagen, wisst ihr, ich bin Industriekaufmann von Beruf. Ich bin kein Schreiner. Als Junge habe ich es nicht mal fertig gebracht, ein Vogelhäuschen zu bauen. Und jetzt stecke ich da draußen im Urwald und muss ein Haus für meine Familie bauen. Ihr Lieben, aber wisst ihr was? Gott hat auch dazu die Kraft gegeben. Ja, war nicht einfach. Ja, ich könnte euch einiges erzählen. Seht ihr, das ist so ein schöner Pfahlbau. Ja, ja, die Pfähle, die Pfosten, die musste man erstmal aus dem Urwald holen. Ich konnte mich mit den Leuten ja nicht unterhalten. Ich habe die Sprache nicht gesprochen damals. Ja, ich konnte mich ja nur mit Händen und Füßen mit den Leuten verständigen. Und dann bin ich also in den Urwald gegangen und dann habe ich mir die Bäume der ist gerade und so, und habe mir die Pfosten rausgesucht. Dann habe ich denen dann gesagt, fällt die, bringt die raus. Die haben sie alle ans Ufer gebracht. Wisst ihr was? Ich konnte keinen einzigen gebrauchen. Die waren alle krumm. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, wie viele von euch das gewusst hätten. Bevor man nämlich entscheidet, dass ein Baum gerade ist, muss ich den von zwei Seiten angucken. Von zwei Winkeln. Ja? So kann er ganz gerade sein und von der Seite ganz krumm. Was man alles lernt. Ja, okay, dann muss ich wieder raus und die Bäume, die Pfosten nochmals auswählen. Und diesmal hat es geklappt, die haben sie alle rausgebracht, am Flussufer aufgereiht und nächsten Tag wollten wir die rüberbringen zum Bauplatz. In der Nacht kam ein Hochwasser, alle waren sie weg. Zum dritten Mal musste ich in den Urwald gehen und mir meine Pfosten holen. Und dann, als ich das Haus einigermaßen fertig hatte, also es war noch nicht fertig, ich habe noch keine Türen, keine Fenster drin gehabt, meine Familie, also meine Frau, mit den Kindern wollten kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn es hier nichts ausmacht. Und so kam sie und war ein paar Tage da und wir haben so einen Kühlschrank gehabt, wie so wie man Campingkühlschrank mit Propangas funktioniert. Ja? Und es war da und dann sagt sie, Helmut, du hast so viel Sägemehl in dem Haus. Sag ich, wieso Sägemehl? Doch, guck, sagt sie, ich habe hier gestern den Kühlschrank gerade erst abgewischt und heute kannst du es schon wieder mit dem Finger draufschreiben. Dann gucke ich tatsächlich. Ja. Und dann habe ich mal hochgeguckt, warum haben wir denn so viel Sägemehl? Ja, ich war jetzt oben, war ich ja jetzt fertig, ich habe jetzt unten am Bauen, da habe ich oben nicht mehr hingeguckt. Ja. Und was war los? Meine Hauptbalken und andere Querbalken sahen aus wie ein Schweizer Käse. Der Holzwurm hat das Haus fast schneller gefressen, als ich es gebaut habe. Ihr Lieben, da war ich auch wieder fertig. Da wollte ich auch wieder aufgeben. Hat doch keinen Sinn. Wieso denn? Ja. Und dann natürlich ist es auch gut, ich kann ja der Familie nicht zumuten, dass sie 3 Tage durch den Urwald marschiert. Und so ist auch das Ziel, wir haben jetzt mit NTM auch unser eigenes Flugprogramm und dann haben wir die Flugversorgung, was natürlich viel einfacher ist. Aber damit ein Flugzeug dort landen kann, muss man ja auch erstmal eine Landebahn bauen. Ja, bin kein Ingenieur. Und trotzdem, so hat es ausgesehen. Reiner Urwald. Und da sollte nun unsere Landebahn entstehen. Wir hatten keine Maschinen zu Hilfe. Nur Buschmesser, Axt, Pickel und Schaufel. Und so ist dann unsere Landebahn entstanden. Und ihr seht, als sie fertig war, hier, ja, das war die einzige flache Stelle in dem ganzen Tal, die lang genug war, dass man eine Landebahn bauen konnte, dass das Flugzeug landen konnte. Ja. Also blieb uns nichts anderes übrig. Aber was ist passiert? Hochwasser kam, die Landebahn ging ursprünglich bis hierher. Man hat das alles weggespült. Und dann auch noch an dem unteren Ende, ja, kommt der Pilot und sagt, Helmut, du musst was unternehmen. Ja, was denn? Ich sagte, guck mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bevor von dem Hochwasser noch mehr weggespült ist und dann kann ich es vergessen. Ja, dann kann ich da nicht mehr reinkommen. Ja, sage ich, Bob, was soll ich denn machen? Ja, sagt er, du musst einen Damm bauen. Damm bauen? Wie mache ich denn das? Ich habe keine Ahnung, Damm zu bauen. Sage ich, hast du eine Ahnung? Nee, sagt er, ich weiß auch nicht. Und in der Mission damals hatten wir da auch niemand, kein Ingenieur. Niemand wusste, wie man Damm baut. Also wieder mal gebetet. Ja, dann haben wir halt angefangen. Und zentnerschwere Steine haben wir nur mit Manneskraft bewegt. Ja. Und den Damm, als er fertig war, da war er etwa 2 Meter hoch. Den Damm habe ich 3-mal gebaut. Jedes Mal, bevor ich fertig war, kam das nächste Hochwasser, alles war weg. Vom Haus aus hörte man das Rumpeln, wie diese Felsen, die wir vorher mühselig zusammengesucht hatten und zusammengebaut, wie die so am Haus vorbei gerumpelt sind. Das hat sich angehört wie ein Gewitter. Ja. 3-mal. Ihr Lieben, da war ich auch wieder nah dran aufzugeben. Wozu bin ich denn hier? Wozu bin ich denn hier? Ja, und dann, nach einiger Zeit gingen wir auch mal in Urlaub mit der Familie, waren auf einer anderen Insel, haben anderen Missionaren besucht. Und als wir zurückkamen, waren wir in Manila, wollten zurückgehen, da sagte ich zu meiner Frau, sagte ich, Doris, weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. Denn während wir weg waren, ist bestimmt wieder was passiert. Und sagt Doris, Helmut, Mensch, du siehst immer alles so gleich so schwarz, so negativ. Sagt, das kann doch nicht immer so weitergehen, das muss doch auch mal aufhören. Ja? Komm, wir gehen raus, wirklich, wir sind ja hierher gekommen für einen bestimmten Auftrag. Ja? Komm, lass uns rausgehen. Also gut, ich habe mich überreden lassen. Wir sind am Flugplatz und warten auf unseren Piloten. 1,5 Stunden, 2 Stunden. Verspätung, oder waren es noch mehr, kommt er, landet und dann kommt er auf mich zu, todernstem Gesicht und sagt, Helmut, es tut mir leid, du musst deine Familie wieder zurück ins Missionshaus schicken, ich kann nur dich mitnehmen, ohne Gepäck, nur ein bisschen ja, Nahrung und so, ohne Gepäck, denn in der Zwischenzeit war ein Hochwasser da gewesen, deine Landebahn ist im Eimer. Ich habe nur noch eine kleine Strecke, das waren also von hier an da, nur noch ein paar Meter, wo ich landen kann. Okay, bin mit ihm rausgeflogen, er ist wieder nach Hause, ich bin zurück zum Haus, ich war fix und fertig. Kommen die Dumagats und sagen, während ihr weg wart, war das Militär hier gewesen und die haben in euer Haus eingebrochen. Und was ich vermutet hatte, die haben unsere Tonnen aufgebrochen und haben ja für uns wertvolle Sachen geklaut. Weg. Ihr Lieben, das hat gereicht. Da war ich fertig. Ich war 3 Tage lang fast nur auf dem Bett gelegen und habe mit Gott gehadert. Und habe gesagt, ich hab keinen Stein angerührt, ich habe nichts gemacht. Und habe gesagt, Herr, hörten das überhaupt nicht mehr auf. Warum bin ich denn überhaupt hier? Ich bin doch nicht hier, um Landebahn zu bauen, Damm zu bauen. Ja. 3 Tage lang gehadert mit ihm. Stille. Nichts kam vom Herrn. Erst am letzten Tag, ganz stille. Helmut, wem gehört denn dein Leben? Es gehört ja dir. Ja und? Wenn dein Leben mir gehört, was geht's denn dich an? Und wenn ich will, dass du den Rest deines Lebens nur Dämme baust und Landebahnen. Und wisst ihr was? Da ist mir klar, und ja, das stimmt. Und ich muss wieder Buße tun. Ich muss wieder sagen, Herr, vergib mir, ich habe das Ziel aus den Augen verloren. Ja. Und dann, warum richtest du dich denn so auf? Mein UH-Tonbandgerät war geklaut worden. Damals, ja, das war das Beste, was es gab. Und ich habe das benutzt, um die Sprache zu lernen. Aber nicht nur das, ich habe auch klassische Musik gehört. Warum regst du dich denn auf, dass das Tonbandgerät geklaut worden ist? Wem gehört denn dieses Tonbandgerät? Es gehört ja alles dir. Ja, warum regst du dich denn dann auf? Wisst ihr, warum ich mich aufgeregt habe? Weil mir das Tonbandgerät zum Götzen geworden war. Mir war es oft wichtiger, dass ich klassische Musik gehört habe, als Gemeinschaft mit dem Herrn. Wieder musste ich Buße tun. Aber der Herr war treu und hat Kraft gegeben, weiterzumachen. Die roten den Urwald, ja, und dann wird dann anschließend pflanzen dann dazwischen ihre verschiedenen Dinge an und leben auch vom Jagen. Und hier, das ist ein Leguan, den der erlegt hat. Ist gar nicht so schlimm, ein bisschen zäh. Ja. Aber wisst ihr was? Das ist auch so eine Sache. Viele Leute sagen, ach, ich könnte nicht in die Mission gehen wegen das Essen und jenes Essen. Ich auch nicht. Wisst ihr, als ich das Haus gebaut hatte während der Zeit, da habe ich mit dem Dumagatz in der Hütte geschlafen, ja, gewohnt. Und ich war schon im Bett, habe unter Moskitonetz und so. Und dann auf einmal rieche ich was, habe ich gemerkt. Die rösten etwas über dem offenen Feuer. Das Feuer erlöscht ja nie, praktisch 24 Stunden am Tag brennt da immer ein Feuer. Ja. Und da rieche ich was, dass die was geröstet haben. Und tatsächlich hat nicht lange gedauert. Auf einmal kommt die Hausfrau, kommt sie zu mir ans Bett und hält mir in der Hand, bietet mir was zu essen an. Wisst ihr alle, was Engerlinge sind? Ja, ich glaube, das sind die Larven von Maikäfern und so, ja? Ja. So schön groß weiß sind die. Ja? So sahen die Dinger aus. Und die kamen nicht aus dem Boden, sondern das waren Maden aus einem Palmenbaum. Ja? Und die hatten die geröstet. Das ist eine Delikatesse bei denen. Ja? Und haben mir das angeboten. Ich habe mir die Dinger angeguckt, mir hat es den Magen rumgedreht. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja. Ihr Lieben, ich möchte euch mal gerade die Hausfrauen hier unter uns mal fragen. Wenn ihr Missionar Keller eingeladen habt zum Mittagessen oder heute Abend zum Abendessen Beispiel und ihr habt euch Mühe gemacht und habt eine Spezialität aus eurem Gebiet extra gekocht für mich, ja? Und wir sitzen am Tisch und ihr sagt, so Bruder Keller, lass dir schmecken. Und die erste Schüssel kommt, ich gucke rein, schnupper dran, gebe es zurück, sage nein, danke. Wie würde ihr reagieren? Bitte? Ich höre nichts. Bitte? Sauer. Würdet ihr mich ein zweites Mal einladen? Wohl kaum. Wisst ihr was? Die Leute sind genauso. Das ist genau gleich. Ja? Die haben mir das beste Angebot geteilt von dem, was sie nur ab und zu bekommen. Und ich sage, nö, danke. Und dann will ich später kommen und sagen, Jesus liebt euch. So. Der mag mein Essen nicht, der mag mich nicht. Ja. Und so habe ich mir das vor Augen gestellt wieder, warum bin ich denn hier? Warum bin ich hier? Ich möchte sie ja erreichen für Jesus. Ja. Da habe ich mir die Dinge angeguckt und habe mir es schmecken lassen. War gar nicht so schlimm, bloß der Kopf und die Beine haben ein bisschen gekratzt beim Runterschlucken. Ja. Und erst einige Monate später, als ich die Sprache schon ein bisschen kannte, da habe ich dann erfahren, hat man es mir wieder angeboten. Dann habe ich nachgefragt. Dann habe ich erst erfahren, dass ich den Kopf und die Beine hätte nicht verschlucken brauchen. Also die Menschen sind genauso, ja, wie wir auch. Ja, genauso. Und ja, Schlangen gibt es natürlich auch. Viele Leute haben Angst. Ach, da draus. Wisst ihr was? Zu jeder Zeit würde ich tauschen mit dem Leben in Deutschland im Urwald. In Deutschland ist es gefährlicher zu leben als da draußen im Urwald. Und natürlich gibt es nicht bloß diese Maden, sondern es gibt auch sehr gute Sachen. Ja? Er kommt nach Hause und hat gerade ein Wildschwein erlegt. Ja. Ja, ihr Lieben, die Leute da draußen, was haben sie denn für eine Hoffnung? Was haben die für eine Hoffnung? Habt ihr schon mal gehört, dass man sagt, hier in Deutschland, ja, lasst doch die Leute im Urwald in Frieden. Die sind so oft viel glücklicher, als wenn wir kommen und ihnen Zivilisation bringen, ja? Zivilisation sollen wir eben nicht bringen. Aber sind sie wirklich viel glücklicher? Wisst ihr was? Das kann nur ein Tourist sagen. Wer nämlich mal unter diesen Leuten gelebt hat, der weiß, dass das gar nicht stimmt. Ihr ganzes Leben, von der Geburt an praktisch bis zum Tode, ist unter Furcht vor den finsteren Mächten, vor den Dämonen. Die brauchten wir nicht überzeugen, dass es Dämonen gibt. Die haben das im täglichen Leben erfahren. Ja. Keine Hoffnung, können nicht davon befreit werden. Leben ihr ganzes Leben unter Angst. Einzige Hoffnung, Jesus Christus. Ja, ja, und dann natürlich, das gehört auch dazu, bevor man überhaupt ins Evangelium sagen kann, kann man den auch schon auf eine andere Art und Weise zeigen, dass man sie lieb hat, ja? Dass man um sie besorgt ist. Und ein Weg ist natürlich auf die medizinische Arbeit. Hier, wenn ich also unterwegs war, und dann haben die Leute oft auch gewartet bis zum letzten Moment, und dann kam es, bevor du gehst, kannst du noch 2, 3 Zähne ziehen. Und dann sage ich, ja, okay, komm hier, das ist meine Praxis. Ja? Da habe ich die einfach am Ufer Kies gelegt und habe die Zähne gezogen. Ja. Ja, und diese Frau, die hatte tropisches Geschwür. Wenn das nicht behandelt wird, stirbt sie daran. Wisst ihr, wenn man das so sieht, dann denkt man, oh, und na, die brauchen Hilfe. Ja, und man möchte auch helfen. Und wisst ihr was? Wir sind ja als Christen, ja, als Gläubige, ganz besonders aufgerufen, in der Welt die Not da zu lindern, wo wir können, und zu helfen, ja, gehört mit dazu zu unserer Aufgabe. Aber wisst ihr was? Die Frau, wenn die stirbt, die wird begraben. Und den Körper, den fressen die Würmer genauso wie deinen und meinen, wenn wir hier begraben werden. Kein Unterschied. Aber was passiert mit der Frau? Geistlich. Ihr Lieben, die geistliche Not in der Welt ist noch viel, viel größer als jegliche materielle oder körperliche Not. Und wisst ihr, wir sind oft so informiert hier in Deutschland, bis in den hintersten Zipfel der Welt heute, was politisch passiert. Wie sieht es denn aus geistlich? Sind wir informiert, was sich geistlich tut am Ende der Erde? Und da sind wir oft wie Analphabeten. Wir sehen nur unseren eigenen engen Raum. Und doch hat der Herr gesagt, was? Die Welt. Ihm geht es um die Welt. Und um das zu wissen und um helfen zu können, wissen, wo kann ich helfen, muss ich mich informieren. Es kommt nicht automatisch. Ja. Die Not, geistliche Not, ist viel, viel größer als jegliche körperliche Not. Und dann die Leute da draußen im Urwald, die können nicht lesen und schreiben. Und aus dem Grund werden sie von den sogenannten Zivilisierten dementsprechend auch ausgenützt und ausgeplündert. Ja. Und so ist es mit auch eine Aufgabe von uns. Erstens, dass man die Sprache analysiert, sie in eine Schriftsprache verwandelt, ja, und dann den Leuten Lesen und Schreiben beibringt. Und das ist natürlich nicht unser erstes Ziel, damit sie nicht ausgeplündert werden, sondern damit sie das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache dann lesen können und dann eben nicht mehr angewiesen sind auf den Missionar, ja, sondern dass sie selbst lesen können. Das ist unser Ziel. Aber dazu muss man erstmal hingehen und ihnen das beibringen und übersetzen. Ja. Eine ganz mühselige Arbeit. Ja. Wir haben so viele Übersetzungen, die verschiedensten Übersetzungen in Deutsch, damit man das richtig versteht. Die haben gar keine. Nichts. Und deswegen ist das mit eines unserer Hauptziele, dass die Menschen diese Botschaft kriegen. Und war ein großer Tag, als die Eingeborenen das ganze Neue Testament in ihrer eigenen Sprache bekommen haben. Ein Wycliffe-Missionar hat sie übersetzt. Ihr Lieben, wir müssen hingehen und die Leute suchen, wo sie sind, um ihnen die Botschaft zu sagen. Ja? Er hat gesagt, geht. Nicht nur in die Großen, wo es Tausende von Menschen gibt oder Millionen in den Gruppen. Nein, auch da, wo es nur ein paar Hundert gibt, die haben genauso das Recht, das Evangelium zu hören. Aber es muss jemand hingehen, um es ihnen zu sagen. Und unser Ziel ist es natürlich, von Anfang an ist unser Ziel, dass wir arbeitslos werden. Versteht ihr, was ich damit meine? Ja? Damit die selbstständig sind und den Missionaren nicht mehr brauchen. Dass dort selbstständige, neutestamentliche Gemeinden entstehen. Das ist unser Ziel. Und es ist was Wunderbares, wenn die dann die Botschaft weitergeben. Die können das viel besser als wir. Ja, viel besser. Und das Ziel, wie ich sagte, ist, dass wir neutestamentliche Gemeinden dort gründen. Und unter den Dumagats waren es nur wenige, weil wir immer nur mit einzelnen gesprochen haben. Ja, das ist einer von unseren Piloten, ein Amerikaner. Der war in der amerikanischen Luftwaffe, der war dort Düsenjägerpilot. Da könnt ihr euch vorstellen, was der für ein Gehalt bekommen hat. Wisst ihr was? Der hat alles an den Nagel gehängt und wurde Pilot, um uns dort draußen im Urwald zu dienen. Damit es für uns einfacher ist und damit wir die Zeit haben, ja, mehr Zeit haben, das Wort zu verkündigen. Rod Parks, er war mir ein Beispiel, immer wieder. Es war oft für viele Monate die einzige Weise, den wir zu sehen bekommen haben. Ja. Und Rod Parks, ist ein ganz gefährliches Fliegen dort draußen im Urwald. Nur kleine Landebahnen. Und er ist immer mit Flugbasis aus. Seine Frau verfolgt ihn dann immer mit der Übersprechfunk, er gibt seine Positionen durch. Und so war er auch an diesem einen Tag unterwegs, flog zu den Ilongots, das ist der Nachbarstamm von denen, wo wir gearbeitet haben. Die sind heute noch aktive Kopfjäger. Und da ist er also unterwegs gewesen, um dorthin zu fliegen. Und dann war die letzte Nachricht, die seine Frau von ihm hörte, ich setze zur Landung an. Schweigen, nichts mehr. Er war abgestürzt. Ja, war abgestürzt. War auf der Stelle tot. Er hat noch ein Missionars-Ehepaar mit dem Flugzeug gehabt. Die haben es überlebt. Rod Parks war bereit. Der hat diesen Tod, der hat diesen Weg jeden Tag vor Augen gehabt. Und trotzdem hat er es gemacht. Warum? Es ging ihm um das große Ziel. Es ging ihm darum, worum es unserem Herrn geht. Dass Menschen, die keine Chance haben, die Botschaft von Jesus Christus hören können. Ja, ihr Lieben, dieses Bild hat eine ganz besondere Botschaft. Wir haben heute Morgen, glaube ich, wurde etwas davon erwähnt, von dem Lohn und unserer Arbeit. Was sagt uns die Schrift? Alle unsere Werke werden einmal geläutert werden wie durch Feuer. Und da stellt sich die Frage, wofür haben wir uns eingesetzt? Wofür hast du dich eingesetzt in deinem Leben? Wenn es einmal geläutert wird wie Feuer, mit dem Feuer, was hast du produziert in deinem Leben? Heu, Stroh, Stoppeln? Wird es dann einmal eine Stichflamme geben, so wie hier? Du bist gerettet. Das hat mit deinem ewigen Leben nichts zu tun. Aber wie hast du dein Leben verbracht? Wird es eine Stichflamme geben, wie hier? Und dann, was übrig bleibt,
ist nur eine Handvoll Asche? Wie wirst du dann vor deinem Herrn stehen? Oder hast du dich eingesetzt und Dinge getan für ihn? Gold, Silber, edle Steine. War dir das, was dem Herrn wichtig ist, worum es ihm geht, um die Welt, war dir das auch wichtig? Und wenn heute irgendjemand da ist, der merkt, Mensch, ja, ich würde eigentlich mit sehr wenig vor meinem Herrn stehen. Weißt du, dann kannst du heute anfangen, ernst zu machen. Dann kannst du das heute ändern. Ja, er ist bereit. Er möchte dich gebrauchen. Das ist unser letztes Bild. Wer hat hier wohl die schönsten Füße? Könnt ihr das erkennen hier? Ja? Seht ihr das, wie breit die sind? Ja? Die würden bei uns wohl kaum in ein paar Schuhe passen. Ja? Aber das sind in Gottes Augen schöne Füße. Wisst ihr warum? Die Schrift sagt uns etwas darüber. Wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden Gottes verkünden. Und wisst ihr was? Diese Füße hier, diese Füße hier, ja, die sind unterwegs, um die Botschaft Jesus zu verkünden. Wohin tragen dich denn deine Füße? Wohin bist denn du unterwegs? Wenn Gott deine Füße anschaut, wie sind die wohl in seinen Augen? Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Du kannst, wenn du nach Hause gehst, kannst den Vortrag vergessen, kannst sagen, war alles schön und gut. Aber ich möchte trotzdem einen Vorschlag machen. Bevor du heute Abend ins Bett gehst und wenn du am Bettrand sitzt, schau dir mal deine Füße an und überlege, sind das schöne Füße in Gottes Augen? Denn das ist, was zählt. Spielt keine Rolle, was die Mitmenschen von meinen Füßen halten. Deine Füße passen vielleicht auch in schöne Schuhe rein. Und dann sieht man es gar nicht, was du für Füße hast. Nicht wichtig. Gott sieht deine Füße. Dann schau dir die Füße einmal an und frag dich ganz ehrlich, wohin tragen mich meine Füße? Wofür habe ich mich eingesetzt bis jetzt? Und was ist mein Ziel? Was möchte ich eigentlich machen? Gott möchte dich gebrauchen. Ist was Wunderbares, ihm ganz zu dienen. Können wir das Tape? Ja, danke. Ich möchte euch noch zum Schluss noch ein Lied vorspielen. Das ist in Englisch, aber es hat mit deutscher Übersetzung.
Brothers and sisters sharing communion, holding the bread of life in their hands. In just a few hours, they'd be going home, serving the Lord in faraway lands. When someone said, has everyone been served? This is what was heard. No, no, not everyone has been served. No, no, we need to take them his word. How can they? Prayed for the sea. father's sin. Sees everyone been sinned. For so long he has heard. No, no, not everyone has been served. No, no, we need to take them his word. For how can they know him if they've never heard? Oh, no, no, not everyone has been served. We are the light, and we know the truth. Can we forget what we're called to do? No, no, not until I have been served. No, no, we need to take them his word. In every nation, let this cry be heard.
Ja, ihr Lieben, es gibt noch viele, viele Volksgruppen, die noch nie etwas gehört haben. Mission fängt zu Hause an in der Familie, geht weiter im Ort, in Deutschland. Aber ihr Lieben, da hört es nicht auf. Lasst uns das nicht vergessen. Unser Herr hat den Auftrag gegeben. Geht. Und da, wo es im Urwald nur noch ein paar hundert Leute gibt, die haben genau so das Recht, die Botschaft zu hören. Aber Gott schickt keine Engel. Du und ich, wir müssen dafür sorgen, dass sie die Möglichkeit haben, zu hören. Wofür setzt du dich ein? Schau mal in dein Leben hinein. Was ist dir wichtig? Worum geht es? Geht es dir auch darum, worum es unserem Herrn geht? Oder lässt du dich ablenken? Es ist so leicht, wie ich es auch gezeigt habe, immer wieder durch äußere Umstände abgelenkt zu werden von dem eigentlichen Auftrag. Und ich kann euch eins sagen, wisst ihr, es war nicht einfach.